Grüß Gott. Zurück aus der Winterpause. Nach geraumer Zeit treffen wir uns mal wieder zum Podcast machen. Der Herr Mühlberger und ich. Und wir haben ein bisschen mehr im Gepäck heute. Es hat sich auch ein bisschen was aufgestaut. Und sehr Diverses gibt es dann heute zu trinken, zu verkosten und zu besprechen. Aber zuallererst, wie geht's dir, Marcel?
Ich bin froh, dass dieser Kack-Januar endlich vorbei ist.
Trocken?
Gar nicht trocken, sondern einfach nur krank.
Zu viel?
Nein, gesundheitlich.
Ah ja.
Also ich war jetzt echt 3 Wochen so richtig am Leiden. Und die Arbeit als Selbstständiger, die wird ja auch nicht weniger.
Stimmt.
Und irgendwie hat im Januar auch so gar nichts funktioniert. Ne? Ich möchte mich hier jetzt auch mal entschuldigen, dass wir Januar und Februar zusammen versenden mussten, weil da hat es mit der Druckerei und der Beschreibung nicht geklappt. Dann, keine Ahnung, Versandkartonagen waren keine da, hatte der auch zu. Die hätten eigentlich in der letzten Dezemberwoche noch kommen sollen. Also irgendwie
kommt alles zusammen.
Ein bisschen der Wurm drin und du weißt ja, wenn man dann mit Männerschnupfen auch nicht weiß, ob man es überlebt.
Katastrophe. Hatte ich auch.
Ja.
Ist immer noch ein bisschen, man hört es wahrscheinlich.
Bei mir auch. Ob wir jetzt wohl so verrauchte, sexy Stimmen haben für euch, ich hoffe es. Aber wir haben schöne Weine da dafür im Paket.
Ja, definitiv. Ich habe ja 2 Wochen Dry January gemacht, unfreiwillig. Es gab einfach nicht den Drang dazu, so behaupte ich jetzt einfach mal. Und dann 1 Woche Vollgas, die alles wieder zunichte gemacht hat. Also mehr oder weniger eine perfekte Woche, wie
so schön sagt. Hattest du dieses Jahr schon so einen richtig ehrenlosen Suff?
Ja, ja. Ja, jetzt am Wochenende an der Mosel war halt gottlos, leider. Da wird man auch nicht gefragt, wie es einem geht, sondern da steht morgens um 9, steht das Glas auf dem Tisch neben dem Nutella-Brot und dann wird getankt. Und es ist jetzt nicht so, als ob man da eine Wahl hätte, aber ganz offen gesagt, hat mich jetzt auch nicht umgebracht. Also ich bin wieder fit.
Ich hatte ja gleich in der 2. Woche so ein richtig derbes Tasting. 80 Flaschen Wein, 9 Erwachsene, 1,5 Tage.
Ah, das war in Holland.
Ja, nee, das, der Ort ist geheim, das war nicht in Holland.
Irgendwo in Polen. Ja, was war da das Highlight? Das ist ein bisschen schwieriger wahrscheinlich zu picken, oder?
Ah, ich habe tatsächlich was von meiner Bucketlist abgehakt, das ich wirklich lange mal probieren wollte. Und das war 1970er Vega Sicilia Unico. Und das ist wahrscheinlich noch viel seltener, dass man dann die Reserva Especial direkt daneben hat aus 64, 67 und 70. Das war, denke ich, schon einmalig und hat mich sehr berührt tatsächlich. Der Wein war grandios.
Ja? Ja. Krass. Man denkt ja jetzt eigentlich so in diesem Line-up, dass der voller Burgunder und großen Bordeaux, aber dass dann der am Ende der Ribera del Duero wird, ist doch auch mal schön, ne?
Es ist einfach ein legendärer Wein.
Ja.
Und irgendwann hast du einfach alles schon gesoffen. Ne?
Ja.
So ein Morage ist ja was Schönes, so ein Petrus auch, aber dann so Weine, die du vielleicht einmal in deinem Leben trinken wirst.
Ja, ja, klar, natürlich.
Die dazu noch 50 Jahre alt sind, ist schon was Besonderes.
Ja, verrückt. Ja, das stimmt. Nutzen wir die Vorlage mit Spanien oder wollen wir erst...
Das war jetzt...
Korrekterweise müssten wir erst nach Frankreich gehen.
Nee, ich hätte jetzt mit den Roten angefangen.
Dann machen wir erst Spanien.
Weil das sind Weine, die sind doch ein bisschen fragiler.
Mhm.
Diego Losada, der im Birso einige der schönsten Weine Spaniens macht. Allerdings auch sehr fragile Schönheiten. Ne? Die Weine sind 00, also komplett ohne Schwefel. Und sollen so ein bisschen die Kühle von da oben vermitteln. Und das tun die auch. Also Mencia, Bastarda, da ist von allem so ein bisschen in so alten Weingärten. Und der kitzelt da ordentlich was raus. Kennengelernt habe ich die Weine in Frankreich. Und jetzt nicht irgendwie in Paris in so einer Hipsterbar, sondern in Beaune, im La Dilettante.
Ah, ich hatte ja immer im Kopf, dass wir das in Barcelona kennengelernt haben auf der Messe, aber du hast es wahrscheinlich schon früher getrunken dann.
Na, da haben wir es nur probiert und...
Okay. Ja, das macht Sinn. Das ist ja auch gar kein Rotwein, auch gar kein Rosé, was wir jetzt hier im Glas haben.
Das ist Rosé de Blanc.
Ja, ein Missverständnis, wie Diego so schön sagt. Eine Mischung aus Palomino und Godello aus 90 Jahren alte Reben, die er im ersten Jahr tatsächlich versehentlich in das Rotweinfass gepackt hat. Und daher kommt die Färbung. Ja. Und das war so erfolgreich und hat sich so gut verkauft, dass er es seither einfach jedes Jahr macht. Ja. Ja. Aber erinnerst du dich noch an die Messe in Barcelona?
Boah, das war schlimm. Ich glaube, das war eine der schlimmsten. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist die Ladive.
Oh Gott.
Wenn man dahin geht, die Weine sind halt nicht ready, dann kommen irgendwelche Fassproben, die da 5 Tage schon unterwegs waren. Und ich bin auf so Messen, ganz ehrlich, dann geht man ja doch auch zu den Ständen, wo die Weine vielleicht jetzt ein bisschen stabiler sind.
Mhm.
Aber so richtig was lernen tust du da halt gar nicht. Eigentlich geht es ja mehr um das Abendsaufen, Mittagssaufen.
Ja.
Auf dem Parkplatz saufen, Netzwerken. Das ist wie die Prowein, die ja jetzt auch bald wieder ansteht.
Stimmt.
Das ist auch so eine Veranstaltung, die brauche ich im Leben nicht nochmal.
Nee, die ist bei mir mittlerweile seit, ich glaube, 2018 auch nicht mehr, habe ich nicht mehr besucht tatsächlich.
Vor allem das übelste Catering von allen Weinmessen der Welt, wo es nur Hotdogs gibt. Bis auf die Österreichhalle, weil die Österreicher sind halt doch Ehrenmenschen.
Kulturell etwas fortgeschritten als hier. Wobei man fairerweise sagen muss, das Essen in Barcelona auf der Messe war super. Das haben die gut gemacht. Offener Grill, das war cool. Und Gott sei Dank gab es Wein von unserem Schweizer Freund aus dem Jura, der uns ein bisschen gerettet hat durch den Tag, weil ich meine, mehr oder weniger abgezählt von 50 Winzern waren 2 trinkbar. Und das war Diego Losada und eben unser Schweizer Freund.
Korrekt.
So ist es halt manchmal. Ja, wie schon richtig erzählt, wir sind im Bierzoo. Diego selber, das ist ganz interessant, ist eigentlich gar kein Winzer, ist auch absoluter Quereinsteiger und war ganz lange Gitarrist in Madrid. Wenn man den Mann sieht, so von seiner Erscheinung her, dann ist das offensichtlich. Also von oben bis unten zugetackert, tätowiert und einfach ein bisschen Freigeist. Und er hat sich dann irgendwann im Laufe seines Studiums wieder ins Bierzoo zurückgezogen und dort dann festgestellt, dass das Potenzial, was die Lagen haben und auch was die Rebsorten haben, im Speziellen ist das vor allem Mencia, die wichtigste Rebsorte im Bierzoo, da hat er gemerkt, dass das auch einfach sehr, sehr gut ist und jetzt nützt er das, hat mit 3 kleinen Parzellen angefangen, mittlerweile hat er 15 und ich glaube, das Spannendste bei seinen Parzellen ist ja, dass er die bewusst, wie er selber sagt, so kauft, dass die nicht in der Nähe sind von Produzenten, die aggressiv im Weinberg spritzen. Herbizide, Fungizide.
Das sind ja Weinberge, die sind auch nicht leicht zu bewirtschaften.
Ja, ja.
Weil die teilweise auch richtig steil sind und einfach so abgelegen. Und ich finde Spanien immer wieder faszinierend, dass es dann doch Leute gibt, die auch in solchen Gebieten absolute Billigbrühe auf Masse produzieren. Das ist so, wie wenn an der Mosel irgend so ein Winzer einfach nur auf Menge geht und dann irgendwie einen Wein für 7,99 macht.
So. Was ja die Region auch auf Dauer einfach kaputt macht. Also das senkt ja schon mal das Preisniveau.
Auch mit den Tourismus, den du halt anziehst da damit. So irgendwie so welche Bustouren. Ich weiß nicht, das wird ja ähnlich gewesen sein wie deine Veranstaltung da am Wochenende.
Ja, 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 klar, auf jeden Fall.
Nur, dass ihr halt auf einem gewissen Niveau sauft, wo es dann wiederum Spaß macht. Weil da habe ich eine Frage, das würde mich jetzt interessieren. Du hast so einen Serik probiert und ich habe auch einen Wein von Molitor probiert in diesem kranken Tasting da, wo ich war. Und dieser Schatzhofberger Auslese, 3 Stern, weiße Kapsel.
Trocken.
Unfassbar geiler Wein.
Mhm.
Also Blindnebel Final von
Schäfer-Fröhlich.
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 Nee. Grüße an Tim, du bist ein Bruder. Ich mag den. Vom Julian Hart, den Oenigsberg Reserve.
Wie war das?
Sehr gut. Blind hat jeder gedacht, der Molitor wäre der Julian Hart.
Ach du Scheiße, ja, okay.
Ja, 2 hatten es richtig. Ich muss sagen, ich möchte mal eine Lanze brechen. Molitor macht schon richtig stabile Weine. Also.
Ja, wie du sagst, das war so, man geht ja immer so mit ein bisschen Vorbehalt ran und denkt sich dann, okay, jetzt endlich mal wieder die Möglichkeit, dass man diesen x-100 Hektar Betrieb, der alle Lagen irgendwie an der Mosel zusammenkauft, irgendwie ein bisschen bashen kann. Ist ja leicht, ist ein leichtes Ziel und dann probiert man den Wein und muss feststellen, boah, das ist halt, war wirklich an dem Tag mit einer der stärksten Rieslinge und es lag nicht an der mangelnden Konkurrenz. Also ich hatte das auch irgendwie immer steriler im Kopf, aber vielleicht liegt es halt einfach daran, dass man das Ganze wahrscheinlich auch zu einer Zeit probiert hat, wo man eben in diesen Dogmen gefangen war und überhaupt Bock hatte, irgendwie alles scheiße zu finden. An sich wahnsinnig straffe Wein, ein dichter, ein sehr konzentrierter Wein, was ja auch schon mal gar nicht so typisch für die Saar ist, was man zumindest denken könnte, weil es doch auch recht kühl ist. Aber die Weine, gut, es war auch 2020, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, da standen namhafte Rieslinge daneben, wo ich mir gedacht habe, im Vorfeld, da zieht er vielleicht den Kürzeren. Aber hat er nicht. Das war wirklich ganz, ganz anständig. Muss man auch mal ein Lob aussprechen an das Weingut Markus Molitor.
Bitte? Auch wenn der Betrieb groß ist, aber wenn du siehst, was das international für ein Gebiet wie die Mosel tut, muss man das einfach respektieren.
Auf jeden Fall.
Und das möchte ich heute so ein bisschen zum Thema machen, den Respekt vor der Arbeit vom Winzer.
Schön.
Ist etwas, das ich in Deutschland echt vermisse. Mhm. Wenn man das irgendwie sagt, so zu teuer oder sonst was, du musst ja nicht kaufen, aber ehrlich, zu teuer obliegt irgend so ein Menschen, der dann irgendwie eine Rolex trägt, die auch nur die Uhr anzeigt. Also, da kannst du auch dein Handy nehmen. Wein ist schon was Narzisstisches, ja. Aber ich sag mal, in gewissen Regionen, in gewissen Weinbergen hat man einfach Produktionskosten oder Traubenpreise.
Ja.
Und dann finde ich dieses Plumpe zu teuer. Ohne jeglichen Kontext finde ich einfach so ein bisschen unangemessen.
Ich stimme 100% mit dir überein. Also es ist halt auch immer leichter, Sachen scheiße zu finden. Das erfordert jetzt nicht irgendwie einen gewissen Mut. Scheiße finden ist immer leicht, vor allem teure Sachen scheiße finden. Ja. Weil man denkt sich, ja gut, wenn was überteuert ist, dann redet man es leicht runter. Das macht super viel Freude und das stößt auch immer auf offene Ohren. Aber wie du schon sagst, auch den Respekt vorm Winzer dann und gerade wenn wir jetzt...
Leute leben da davon. Tun ja, ja. Was für ihre Region, für eine Kulturlandschaft.
Ich sag mal, man darf Wein natürlich schlecht
die
finden.
Sind wenn, draußen, sagen, ja. Wenn man irgendwie masturbierend vor seinem PC sitzt, sind die im Regen und arbeiten oder frieren. So ein bisschen einfach würdigen, was Leute tun.
Ich glaube, das zählt uns allen gut bei allem. Schadet immer grundsätzlich gar nicht, da bin ich ganz bei dir. Ich habe ja auch, wenn wir jetzt schon bei dieser Barcelona-Reise sind gerade eben, damals auch einen Narren fressen an Palomino. Das hat uns ja der Bernard gezeigt. So richtig. Also klar, man kennt das immer schon mal, Sherry-Verkostung hier, da. Aber so richtig bewusst trockenen Lagen-Sherry probieren, das war da so mehr oder weniger auch eine gewisse Premiere für mich, dass man das so bewusst gemacht hat. Und seither trinke ich das eigentlich ganz gerne. In dem Fall, ich glaube, das liegt einfach auch schon an der Optik. Man denkt jetzt wahrscheinlich nicht, dass das mit Palomino was zu tun hat. Probieren wir den Wein mal, würde ich sagen, oder?
Yep. Schönen Body, eine schöne Salzigkeit. Ich würde den Wein nicht zu kalt trinken.
Ja.
Es hat nicht viel Frucht und die kühlt man noch weg. Ist
total karg.
Drei, vier Freunde schnell trinken.
Wir trinken den eigentlich gerade fast richtig, ne? So von der Temperatur.
Was wird das jetzt abends so 12?
12 Grad hätte ich gesagt, ja. Ja. Doch, das ist wirklich anständig. Also gerade auch mir gefällt, dass der Wein wirklich fast komplett über die Struktur kommt. Was leicht Gerbiges hat er. Und dann eben diese Kargheit. Also ist natürlich dann auch wahnsinnig spannend, wenn es ins Food Pairing geht. Es ist ein stiller Begleiter und es gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt gerade wieder beim Thema Respekt waren, ich glaube, für jemand wie Diego, der halt wirklich dort in seinen hohen Weinbergen im Bierzoo ackert, die sind ja teilweise bis 600, 700 Meter hoch, das ist extrem amtlich. Das ist ja auch ein riesiges Geschäft und das sieht man dann ja oft auch gar nicht. Und dann aber auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich gehe ins Risiko und mache wirklich hier, wie du gerade schon gesagt hast, Zero Zero, ist auch mutig auf eine gewisse Art und Weise, finde ich.
Ist es notwendig?
In dem Fall finde ich nicht. Also die Weine sind ja da, das ist offen, das geht los.
wenn es so stabil ist, wie der Wein stabil ist, und ich solche pH-Werte habe, und das ist etwas, da werden wir die nächsten Jahre wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr uns damit beschäftigen müssen, dass die einfach Rebsorten haben, die sind die Hitze schon gewohnt.
Ja, ja,
klar. Die sind die Trockenheit gewohnt. Und die Weine sind trotzdem bockfrisch. Was hat das jetzt, Alkohol?
Das hat keine 12 haben, 11,5.
11,5.
Perfekt. Ist doch ja, gesund.
Das kann ich als Schorle mittags mit den Boys schon mal klopfen.
Exakt.
Oder abends mit den Mädels einfach den Abend nicht so früh ausklingen lassen. Das finde ich schön.
Sehr, sehr gut. Doch. Boah, das ist wirklich echt, echt gut. Gefällt mir. Ich glaube, jetzt kommt der, ja.
Vindematrix.
Vindematrix.
Kannst du jetzt Spanisch?
Ja, ich versuch's zumindest immer. Also hier sind wir tatsächlich jetzt auf 550 Metern Höhe und der Wein besteht zu 80% aus Mencia. Also eigentlich wieder die wichtigste Rebsorte, wenn wir in Biarritz sind, vor allem in, generell in der Ecke. Wer das jetzt nicht weiß, wir sind Biarritz, ist wie... ist Nordwestspanien, also wirklich mehr oder weniger der obere Zipfel oberhalb von Portugal, ein bisschen weit ins Inland rein. Und da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Geschichten von, aus dieser Rebsorte. Auch Rias Baixas und so Geschichten gefällt mir sehr gut. Der Rest macht...
Oh, übrigens, boah, ich war ja Anfang des Jahres wieder in Barcelona.
Ja.
Und ich habe einen Albarino gefunden, Junge. Da ist alles zu spät.
So?
Aber da kommen 60 Flaschen nach Deutschland.
Kennt man das? Hast du das schon mal gesehen?
Ich verrate jetzt noch nicht zu viel. Es gibt ja immer Mithörer, die da auch interessiert sind. Aber der Typ macht auch irgendwie 1000 Flaschen und so 400 Jahre alten Reben, übertrieben gesagt. Richtig geiles Zeug. Das ist jetzt was, wo ich sagen muss, die Weine sind jetzt nicht uns teuer oder so, ne? Die kosten 20 Euro, sind eigentlich lächerlich günstig, aber wer liegt heute noch Wein weg?
Das war eine Frage?
Ja.
Wer legt heute noch Wein weg?
Ja, kennst du viele?
Nee, tatsächlich nicht. Und das sind ziemliche Optimisten. Die müssen ja davon ausgehen, dass es in den 30 Jahren noch gut geht. Ich habe immer... Ich erinnere mich noch an meine erste Subskription, das war damals 12 Flaschen Chateau de Guy vom Weingut vom Stefan Neiberg und eine Sechserkiste Egon Müller Kabinett. Die habe ich relativ schnell ausgetrunken, da ist mit dem Weglegen nicht viel geworden. Ich habe noch eine Flasche von dem Egi tatsächlich, 2014. Von daher, ich habe mich da auch ein bisschen von wegentwickelt, weil ich einfach erstens einen viel zu großen Wissensdurst habe und dann auch einfach neue Weine probieren möchte. Das geht auch ins Geld. Und tatsächlich, jetzt langsam komme ich in eine Situation, in eine Phase, wo ich sagen würde, okay, ich wüsste, was ich weglegen würde. Aber ich würde mich nie als Weinsammler bezeichnen. Immer wieder mal wandert was in den Keller. Aber eher so aus dem Affekt heraus, wenn mich was anlacht.
Also bist du eher der Einzelflaschenkäufer, der gern
probiert? Ja, ja, genau.
Absolut. Ich glaube, ich auch. Es ist halt auch so, ich bin ultra schnell gelangweilt.
Mhm.
Also, ich habe dann immer wieder so Phasen, gerade eben zum Beispiel, ist etwas, das wirklich, wo ich gerne viel, 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 viel mehr trinken würde.
Mhm.
Ist so Teneriffa.
Ja.
Und dann mal gereift, weil ich habe jetzt letzte Woche hatte ich von Envinate den Taganan aus dieser Einzellage, der 100 Parker-Punkte bekommen hat. Und dann ist das Jung halt wegen diesen vulkanischen Böden so unfassbar reduktiv. Da würde mich interessieren, wie das reift. Das würde ich gerne mal in, keine Ahnung, 15 Jahren probieren.
Jetzt hast du ein Thema vorweggenommen, was ich heute unbedingt mit dir besprechen wollte. Das habe ich mir gedacht, das machen wir vielleicht zum vierten Wein, der nachher noch kommt. Aber du hast es vorweggenommen, dann machen wir es jetzt auch. Ich habe neulich mal so ein Gespräch belauscht von so zwei Weinfreunden und da ging es tatsächlich um dieses Thema Reduktion. Und da bist du ja ein ziemlicher Experte drin, weil ich habe bei dir auf dem Profil gesehen, du hast eine Fragerunde gestartet und die Frage war, was haben diese beiden Weine gemeinsam? Und einer davon war eben dieser Envinate und der andere, hilf mir schnell.
Ein bedeutender Produzent aus dem Burgund.
Stimmt, genau. Und ich habe mich mal gefragt, weil das ist so ein nebulöses Wort, Reduktion, reduktiv.
Gar nicht.
Ja, aber jetzt pass auf, es gibt, du wirst mir ja gleich wahrscheinlich erklären, was es damit auf sich hat, woher das kommen kann.
Also das kann ich dir relativ simpel beantworten. Du hast einmal die Reduktion, die über das Reduxpotenzial vom Boden kommt. Ne? Siehe zum Beispiel junge Alto Piemonte-Weine. Und dann so Rebsorten, die dafür auch noch anfällig sind.
Das sind dann meistens vulkanische Böden, oder?
Vulkanische oder auch kalkhaltige. Mhm. Nimm jetzt mal Vespolina, Dolcetto, Syrah. Syrah ist auch so eine Rebsorte, die reduziert sich ganz gerne selbst. Warum stinkt deutscher Pinot, werfe ich jetzt mal so in den Raum.
Ich denke, das wird eher die Schwefelreduktion sein, oder?
Haben wir zu viel Schwefel auf den Trauben?
Also das ist ja das andere, weil wenn du ja vor der Ernte nochmal Schwefel spritzt, ist das ja auch ein Potenzial für Reduktion, ne?
Du stoppst ja so 6 Wochen ja. Vorher, 1,5 Monate hörst du auf zu spritzen. Mhm. Und in so Jahrgängen wie 21, das war jetzt bei diesem Burgunderwinzer, denke ich, einfach der Fall, war noch verdammt viel Schwefel auf den Trauben. In Deutschland habe ich das, wenn ich so blind Pinots verkoste, ganz oft, dass Pinot so diese Gummireduktion hat.
Ja.
Kommt es jetzt auch von dem Schwefel, der noch auf den oder in den Trauben ist? Oder ist man zu lange auf der Hefe, weil die Burgunder, die vergären ja und gehen dann erst quasi, wenn der Wein klar ist, ins Fass. Also ohne Vollhefe und Zeugs. Das ist jetzt so eine Frage.
Henne und Ei.
Ja. Und warum passiert es jetzt auch in Burgund so sehr? Also Pinot mit Reduktion mag tendenziell niemand. So leicht reduktiv wie bei einem Lichat Belair.
Ja.
Gut, ist jung, vielleicht ganz interessant, vor allem mit so ein bisschen Holz. Aber ist ein großer Pinot dann? Hattest du schon mal einen reduktiven, großen Pinot?
Es ist so, das muss man eigentlich direkt verneinen. Also je nachdem, was man halt auch aus welchem Fundus man schöpfen kann, was man schon getrunken hat. Aber zu dem, was man schon hatte, was eben nicht so diese starke Reduktion hat, ob das jetzt Sachen sind, die jetzt zum Beispiel unser Freund Tino macht oder wie du sagst, die Lichat Belair. Da ist mir sowas natürlich deutlich lieber. Also es gibt so ein paar Pinots, wo ich sagen würde, okay, da ahnt man wirklich so, boah, das schmeckt in 5 bis 10 Jahren, hoffentlich, weil das ist ja auch die Frage.
Du beantwortest meine Frage nicht.
Nein.
Du wolltest gerade umgehen, oder?
Was heißt umgehen?
Hast du schon mal einen großen, reduktiven Pinot getrunken?
Ich glaube nicht. Also so, dass er mich richtig gepackt hat. Ich, vielleicht ist es so, ist auch wieder dieses Thema Respekt, dass man irgendwie auch, ich bin ja nicht in der Position.
Wir verurteilen jetzt keinen.
Nee, okay.
Oder so, sondern?
Nein.
Okay. Das ist nämlich eine Frage, die habe ich mir selber diese Woche gestellt. Und da gibt es ja zum Beispiel 2013 bei Domaine Leroy. Mhm. Das sind auch sehr reduktive Pinots. Und ich finde die nicht groß.
Was stoppt das, meines Erachtens?
Ich finde, Pinot braucht so eine pure Frucht.
Was hedonistisches, volles, was dem hier aufgenommen wird.
Jetzt geht man ja gerade einen ähnlichen Weg mit dem Nebbiolo. Mhm. Jetzt kann ich entweder die Lagen haben, die das provozieren, durch viel Kalk, oder eben vulkanischen Ursprung. Oder es wird ganz bewusst im Holz provoziert. Mhm. Einfach auf dem Dreck liegen lassen. Ne? Wo geht es hin? Hab ich Bock auf eine Biolo, der auch reduktiv ist, nur weil es jetzt gerade trendy ist?
Ja, das wissen wir ja eigentlich, dass wir das schon wieder schnell mit Nein beantworten können. Also die Biolo ist so, wie er ist. Ich kann mir nicht besser vorstellen.
Und das ist krass, weil bei Weißwein finden wir alle das geil. Wenn der Wein nicht so eine bisschen Reduktion hat, nehmen wir mal Auvernay, so ein bisschen diese Popcorn-Reduktion, dann wäre der Wein ja einfach nur fett. Eigentlich so wie so ein Conti-Moraché. Und Conti sagt halt, ja, nee, machen wir nicht. Bei uns gibt es keine Reduktion, die Weine sind pur und klar. Und dann sagt aber jeder, oh, der ist so fett.
Ja, stimmt, beim Chardonnay ist das wieder was anderes. Ich hatte ja am Wochenende, unser lieber Freund Marc Thriessen mitgebracht, habe ich ganz lange nicht mehr probiert. Nicht der gute Carillon, sondern der François ist, glaube ich, der mit dem gelben Etikett, ne?
Ja.
Ja. Und von dem die Puny Moraches Premier Grüß, die waren auch eher von der Natur her so ein bisschen einfach nur fett. Also, wo ich mir gedacht habe, oh, so ein bisschen was anderes wäre noch schön gewesen. Da hat es mir ein bisschen gefehlt. Und dann haben wir ja schon das Beispiel oft besprochen, dass man dann irgendwie einen Burgunder hat von dieser New School Schiene, wo er so wieder sagt, boah, das stinkt ja nur.
Ich hatte letzte Woche, weil das ist Geburtsjahr von dem Winzer gewesen, 84 Ramonet, Chasson Moraché. Junge, das war fett und ich glaube, nur weil der Wein so reif gelesen wurde, war der noch am Start. Das war richtig geil. Und dann 89er Chenevrière von Comte Lafond. Auch so richtig schön dick, Karamell, so ein bisschen nussig, trotzdem.
Aber
so
noch, noch drin, ne?
Ah, das war so lebendig. Okay. 89er zum Mengschus Geburtstag gab es den.
Das ist interessant.
Und wir hatten daneben einen Elfer Auvernay. Der war dünn. Mhm. Der war dünn, neben dem Comte Lafond. Und das war so unfassbar frisch. Es geht natürlich immer noch größer, ne? Wenn du 96er Le Fleuve oder keine Ahnung, Moraché 83 von Ramonet. Aber das, dann probiert man solche Weine. Und selbst wenn man die nicht mag, wenn die so alt sind, lernt man ja trotzdem was. Und ich finde, da sind gerade ein paar Jungs in Deutschland schon richtig gut dabei, dass da bald was kommt. Ich habe nämlich am Wochenende eine Fassprobe bekommen von einem Pinot.
Ich habe eine Idee, obwohl ich es nicht weiß.
Ey, da könnte auch DRC draufstehen. Das war so unfassbar gut. Die Nase, so seductive, kein Stinker, glockenklar, unfassbar groß.
Kann ja eigentlich nur aus einem Dorf kommen, oder? Und bin ich jetzt voll falsch?
Hinter Dupfinger,
genau.
Nee, ich sag jetzt nichts.
Nee, aber wir lassen es mal.
Ja. Ich glaube, der Wein wird dieses Jahr noch richtig für Furore sorgen.
Und gut.
Ich weiß, dass in der Pfalz auch so ein Fass liegt oder zwei.
Das ist jetzt schon logischer, wo das herkommen sollte,
ja,
wahrscheinlich.
Aber ich glaube, der Wein kommt dieses Jahr nicht, der kommt nächstes Jahr erst. Mann.
Sind gespannt. So. Ja, Übergang von 1984 Ramonet zu einem Wein, der 1984 heißt.
Ha!
Das ist jetzt eigentlich so sein wichtigster Mencia. 70 bis 90 Jahre alte Reben, 650 Meter hohe Parzelle. Das ist schon verdammt amtlich, würde ich sagen. Das ist aus einer Region im Biarritz, die am weitesten im Süden ist, wo er persönlich sagt, da kommen die stärksten Mencia her, auch landläufig. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, 1984 heißt das Geschoss.
Weißt du warum? 1984?
Ich also 70 bis 90 Jahre, da kommen wir nicht hin mit 1984. Ich habe ja so eine Vermutung. So, das ist, ich kann mir vorstellen, das ist so eine George Orwell-Referenz.
Okay.
So wie ich ihn einschätze, also ja, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ein bisschen staatskritisch immer so. Warum nicht? Gehen mal,
aber
wir lassen es mal.
Jetzt sind wir beim Thema. Hier haben wir eine gewisse Reduktion, oder?
Tatsächlich, ja.
Aber das ist jetzt so eine Reduktion, wo auch, das ist nicht so dieser verbrannte Gummi. ist eher so dieses, was dann auch so ein bisschen ätherisch daherkommt, wenn du ein bisschen Luft dran lässt. Ähnlich eigentlich wie Alto Piemonte. Mhm. Ne?
Stimmt, ist ein sehr guter Vergleich.
Ah, und der Saft ist halt schon ultra, ne?
Ganz toll, gefällt mir auch wieder von der Struktur. Das ist, es wässert. Also den Wein kann ich jetzt auch problemlos wegziehen.
Boah, stell dir da so Lomo oder sowas dazu vor.
Mhm. Wurstplatte. Gute Wurstplatte.
Ja, was steht bei dir dieses Jahr so an? Gehst du auch irgendwo in Weinbauregionen mal wieder oder ist man sich da immer noch zu fein für als Student?
Nee, absolut nicht. Was steht an? Was steht an? Ich würde tatsächlich gerne mal wieder ein bisschen mehr in Österreich rumgucken.
In Österreich kommt ja jetzt quasi die erste Garde.
Ja, ja. Zu uns. Die Säufergarde.
Nein, das kann man jetzt eigentlich schon offiziell machen. Wir fangen mit zwei Häusern an. Von der Vogelweide aus der Wachau. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich irgendwann ein Weingut aus der Wachau...
Das hätte ich bei dir auch nie gedacht.
Und das ist so witzig, die zwei rufen mich an, ja, wir sind Winzer aus der Wachau, können wir vorbeikommen? Ich so, ja, schau ich mir mal an. Ich dachte halt, das wäre wieder irgendwie so Hipster-Kram. Und dann hatten die auch zwei Weine dabei, so, wo sie Trauben zu kaufen. Die haben mir nicht so getaugt und dann ging es los mit den Domänenweinen. Und ich so, was zum Teufel, das hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Mhm. So auch stilistisch ultra klar. Wirklich voll auf die 12, präzise, ein Rosé zum Reinlegen. Und ich so, was, woher kommt das oder woher kann der das? Und jetzt hat der eine einfach bei Horizon, Comte Lafond, Jean-Louis Schaff und Chateau Palmer gearbeitet.
Viel besser geht's nicht.
Hat halt mit Wachau gar nichts zu tun. Ja. Also wer da jetzt so einen Smaragd oder sowas sucht, das ist so völlig unique. Aha. Gefällt mir.
Bin ich sehr gespannt, wirklich.
Wirklich allergrößte.
Aber schon auch klassisch, Veltliner, Riesling?
Die einfachen Weine sind Cuvées. Und ja, der Topwein ist ein Veltliner, aber ein Veltliner, stell dir vor, hast du mal 13 Comte Lafond irgendwas getrunken?
Tatsächlich, ja. Meursault, Clos de la Barre.
Okay. Ja, ich hatte jetzt Montrachet, Perrier und so.
Ja, das ist eine andere Nummer.
Aber so von der Struktur, von der Haptik, von dem, was der Wein kann, geht es in diese Richtung. Aber du hast trotzdem Veltliner und das ist halt irre. So, was, so das Pfeffer ist schon da, aber so mit dem Holz und allem, boah, fand ich pervers.
Das Beste aus beiden Welten, ein bisschen vereint, das finde ich großartig.
Neu interpretiert, also weg von diesem, ich muss das und das machen, sondern so ganz, ganz eigen, aber ultra geil. Du willst es einfach, also ich will es selber saufen.
Ja.
Und das ist ja immer für mich so
das Kino. Wichtigste, wollte ich gerade sagen.
Also ich brauche jetzt nicht noch eine Vinothekfüllung von irgendjemandem, wo ich genau weiß, wenn ich in den Keller gehe und die Flasche sehe, keinerlei Reflex.
Wird immer häufiger.
Ja. Ja.
Aber wie gesagt, hier, das ist schon lecker. Hat er gut gemacht, der Diego.
Ja. Die großen Weine von ihm kommen ja noch. Das ist jetzt quasi so die Vorhut auf die 2022er. Boah, meine Stimme lässt gerade richtig nach.
Und meine ist auch am Sack, alles gut. Nee, mich reizt. Um die Frage noch zu beantworten, ich war zuletzt in der Steiermark, das war 2000, Bullshit, ich war ja 2021 auch mal kurz da beim Gerhard Wohlmuth, aber davor mal so 4 Tage länger, das war 2018. Und ich habe mich so ein bisschen in die Region verliebt und da gibt es ja auch extrem viel Tolles Neues, was da gerade passiert.
Aus der Steiermark kommen auch zwei Häuser.
Ja, der Lorenz Michi und halt der König, ne?
Ja.
Die meinte ich dann mit Säufergarde.
Das ist schon... Auch da hätte ich nie gedacht, dass ich da irgendwann mal was im Portfolio habe. Mhm. Aber es sind so geile Typen auch und die Weine sind halt fantastisch.
Gigantisch gut. Wir gehen ein wenig Richtung Osten, Nordosten, also ziemlich das nördlichste Anbaugebiet in Europa, was von ganz hoher Relevanz ist, sagen wir es mal so, die Champagner. Und jetzt gibt es keinen Bubbles, jetzt gibt es Stillwein. Coteau Champenois.
Ich gebe dir 10 Euro, wenn du die Rebsorte aussprechen kannst.
Ich kann sie buchstabieren. Ich bin halt leider französisch nicht besonders begabt. Petit Messier. Messier.
Ich mache die anderen 50%, die da noch drin sind, Chardonnay.
Ja, wir kommen zu Calzac. Wahrscheinlich einer der spannendsten Jungwinzer, die es gerade in der Champagne gibt.
Und?
Und natürlich unserer lieben Kollegin Santa aus Hamburg. Die hat da nämlich ein bisschen mitgemischt. Das ist sozusagen ihr erster richtiger Projektwein. Und das ist...
Junge.
Ich muss auch mal reinriechen.
Ja, das riecht doch ganz nett. Das riecht nicht nur nett, Alter. Das ist halt so, wie Burgunder mal wahrscheinlich irgendwann war.
Hätte sein sollen. Oh. Calzac, noch ein ganz junger Kerl. Ich glaube, der ist jetzt noch keine 30. 26 müsste er sein, ne?
Man muss sagen, diesen Wein gibt es quasi den Monat so als Weihnachtsurlaubs- und Geburtstagsgeschenk für euch. Die Flasche liegt bei 119 Euro. Und wir wollten es aber trotzdem unbedingt ins Paket packen, weil da geht so die Post ab. Und Petit Messier hat niemand auf dem Schirm. Aber es ist eine der Rebsorten, die in Zukunft richtig Welle machen wird. Mhm. Hast du von, wie heißt der denn?
Das ist mein erster Petit Messier.
Dass ich da jetzt nicht drauf komme. Der macht den Champagner Toto. Phenyl heißt er.
Aha.
Und von dem gibt es diesen Petit Messier, der kostet 700 Euro die Flasche. Aber das bleibt auch so. Und der füllt es nur in Halbliterflaschen.
Das ist verrückt.
Und hier hat die Santa Zugriff bekommen auf den Petit Messier von Calzac. 50% Chardonnay mit bei. Also das geht ab.
Bisschen Statistik für euch Zahlen-Nerds da draußen. 99,7% in der Champagne sind mit Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay bestockt. Und nur 0,3% fallen auf Sachen wie jetzt die bekannteren erst Pinot Blanc oder Pinot Gris und dann irgendwo noch ist ein bisschen Petit Messier und noch andere Geschichten versteckt. Und ich habe mir mal eingelesen, was es mit der Rebsorte auf sich hat. Das ist ein logischer Grund, warum die damals nicht mehr weiter kultiviert wurde. Die gab es ja, das ist ja eine autochthone Sorte, die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Unfassbar ertragsarm. Und das ist natürlich in der Region, die auch stark vom Traubenverkauf lebt, nicht gerade beliebt. Aber was halt kommt, ist absurd hohe Säure. Also die neigt zu richtig guter Säure. Und das ist ja jetzt in Zeiten, wo es immer warmer wird, ist ein richtiger Segen. Bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich habe auch neulich, wenn ich mich jetzt da noch dran erinnern könnte, ich hoffe es, aus was die gekreuzt ist. Kreuzung aus, auf jeden Fall, Sauvignon. Aber die andere weiß ich nicht mehr. Ich glaube sogar Heunisch. Irgendwas in die Richtung.
Ja, es muss ja
nicht. Ist ja auch wurscht, ja. Aber hochspannend.
Du hast halt schon in der Nase dieses kalkige, kreidige. Es ist wahrscheinlich so von der Nase nicht so leicht zu konsumieren wie so ein Chardonnay, der einfach irgendwelche Zitrusfrüchte hat und dann halt das Holz. Das hat einen festeren Kern. So ein, ich finde, in der ganzen Matrix, wie man es riecht, das ist eher so Blüten, viel dichter.
Kräutrig. Und wer jetzt denkt, okay, wir haben jetzt Chardonnay und Petit Messier, dass da jetzt ein Wein auf euch zukommt, der so vor Säure strotzt, dass jedes Trinkvergnügen eigentlich abhanden kommt, der täuscht sich gewaltig, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz eine reife Säure, das ist ein voller Wein und trotzdem immer frisch, karg und kalkig. Das ist ganz, ganz schön, gefällt mir sehr gut.
Ja, aber was mich am meisten beeindruckt, Komplexität und dann dieser kalkige Druck auf der Zunge.
Ja.
Das kommt so richtig kühl. Und trotzdem mit so viel Information vollgepackt. Das ist... Also möchte ich mal sehen, wie das in 5-6 Jahren in so einer Blindverkostung einfach ein paar Burgunder zerlegt.
Auf jeden Fall. Und das mit 26 Jahren. Das ist sehr, sehr amtlich, was der junge Mann da macht. Ich finde auch die Champagner von ihm einfach gigantisch gut.
Ja, aber gut, mittlerweile ist halt auch in einer Woche aufgeräumt.
Ja, ja. Ist ja auch noch preislich total fair. Also er hat ja den Einstieg, der kostet ja knapp über 40 Euro. Das ist ja so die magische Champagnergrenze. Ja,
das schreist nicht so, wir haben nichts mehr.
Euer Pech. Nee, gefällt mir richtig gut. Das ist wirklich auch ein Tipp.
Den, aber unter den Sommeliers ist es halt schon bekannt. Ne?
Ja, ja, klar. Die sind ja, das ist ja deren Arbeit, die sie hoffentlich richtig machen. Ja, was reizt dich gerade an der Champagne? Er lacht.
Was mich an der Champagne reizt?
Ja, beziehungsweise was sind jetzt so Dinge, wo du gerade sagst, da kommt man nicht dran vorbei?
Ich bin ehrlich, wir haben ja hier im Haus zwei absolute Profis, was Champagner betrifft, mit Santa und Valentin. Und ich lasse mich dann einfach überraschen, was die zwei bringen, weil die sind so gut.
Machen die richtig.
Und du musst auch irgendwo deine Meister kennen. Und gegen den Valentin habe ich auch beim Verkosten keine Chance.
Inselbegabung.
Also beim Champagner, der ist da, der hat da auch ein anderes Gedächtnis. Ich weiß nur was. Beim Champagner weiß ich tatsächlich nur, was mir schmeckt.
Ich gehe da sehr weit mit, tue ich mir wahnsinnig schwer mit beim Champagner verkosten. Mittlerweile lässt sich ja so ein bisschen bei Stilen Gott sei Dank was unterscheiden, aber kommt, ob das jetzt irgendwie, ich tue mir da teilweise sogar schwer, wenn es um die Rebsortenbestimmung geht.
Nein, nee, so die Basics kann ich schon, ja. Aber dann jetzt, keine Ahnung, die Cuvée, da,
das
Terroir,
vergiss es. Ich.
Da müsste ich einfach mich noch viel mehr reinfuchsen. Und ich bin momentan einfach wirklich so auf so einem Spanien-Trip.
Ja, man merkt's.
Das Toskas. Osteuropa finde ich ultra spannend. Weil ich habe Bock, auch wieder Weine ins Land zu bringen, wo man nicht eben gleich Fufi oder einen Huni auf den Tisch legen muss.
Die sich jetzt nicht reinweg über das Anbaugebiet und kaufen.
Wo ich einfach, keine Ahnung, ich habe hier jetzt die Woche auch wieder Gäste gehabt. Dann reißt er halt 20 Flaschen Wein auf.
Also, gierig.
Ja, ja, und da. Ich trinke halt auch gern.
Ja, das tun wir alle. Das ist richtig. Und das verstehe ich auch vollkommen. Was mich da neulich.
Habe ich dir das schon erzählt?
Nee.
Ich habe in Mallorca. Ich war ja bei Eloy. Und wir bekommen ein paar Fläschchen Eloy.
Mm.
Voll gut.
Das ist für mich ein Paradebeispiel. Eloy ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie günstig Wein noch zu haben sein kann und wie großartig. Das ist immer wieder schön. Was du mir neulich gezeigt hast, was ich ganz spannend fand, wenn du jetzt schon bei Spanien bist, ist nochmal der Kollege, der andere Kollege aus Teneriffa. Las Toscas.
Iñaki Garrido.
Richtig. Das ist ja auch nochmal eine andere Nummer, was, ich muss jetzt nicht mehr das Thema Reduktion, müssen wir nicht nochmal aufspannen, aber was gibt es da dazu zu wissen? Was hat er drauf? Was kann der für Tricks?
Okay, du musst erstmal überlegen, Envinate ist auf dem Nordteil der Insel, wo auch Suertes del Marqués, was übrigens auch ein fantastisches Weingut ist, sitzt. Und so auf 250 bis 300 Meter Höhe. Und Iñaki ist auf der Südseite der Insel, also mit Südausrichtung,
ja,
auf 1400 Meter Höhe, über den Wolken. 200 Jahre alte Reben und er macht halt 4 Barriques. That's it.
Das ist verrückt. Völlig verrückt.
Ja, 1200 Flaschen für die Welt. Und du kannst dir ja denken, was da nach Deutschland kommt, nichts.
Ja.
Jeder will es haben, irgendwie jedes Restaurant, was weiß ich. Ich wünsche, ich könnte solche Weine herzaubern, aber es gibt halt von gewissen Weinen einfach nicht mehr.
Ich glaube, das macht ja auch den Reiz aus. Manchmal braucht es das auch einfach, gerade solche Anbaugebiete und solche kleineren Ecken wie Teneriffa oder das Bierzoo. Wenn man da jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier den Keller voll mit 20 Paletten, ist ja verfügbar. Und du weißt ja, wie das beim Wein oft ist. Die Leute springen halt auch gerne dem hinterher, was es nicht gibt. Und das macht ja oft den Reiz auch aus. Und ich finde gerade bei sowas, wenn das dann auch noch großartig schmeckt, wie in dem Fall ja vollkommen zu Recht gesagt, hat das schon Sinn so. Ist halt ärgerlich. Sollte jeder probieren können.
Ah, da kommt hier so übrigens was, das ist auch wieder an einem Tag dann aufgeräumt. Habe ich in der Bar Brutal kennengelernt. Und dann habe ich den aber persönlich auf Malle noch getroffen. Panduro Vino. Mhm. Geiler Typ.
Nie gehört.
Macht im selben Keller Wein wie Eloy.
Ja, okay. Das ist, erklärt dann schon immer wieder viel.
Man hat aber auch noch ein kleines Projekt in Jumia.
Jumia?
Ja.
Und auch wahnsinnig, überhaupt nicht abgegrastes Gebiet. Also ist ja auch sehr warm einfach.
Ja, aber fängt ja gerade an hier mit diesem, wie heißt das? Ja, die machen auch so ein Trip, ja, es ist so ein Eiren.
Ah, ich glaube, du meinst...
Casa Castillo oder so heißt das Weingut.
Ist das der Eiren mit der gelben Kapsel? Kann das sein, mit dem gelben Wachs? Ist nicht der, den wir da bei Bernhard auch probiert haben. Dieser Chardonnay-Ansatz.
Ich glaube, du meinst das aus dem Ribera del Duero.
Kann sein.
Domine Argia.
Das kann gut sein, ja, ja. Ja,
ich meine Casa Castillo.
Nie gehört.
Casa Castillo. Das ist so weiß, türkises Etikett.
Ja, okay, das kenne ich nicht.
Ich glaube, wir haben das probiert bei Bernhard, doch. Und die sind halt auch sehr berühmt für den Monastrell. Hat aber mit seinem Monastrell nichts zu tun. Seiner ist viel besser noch.
Mouvetre. Ist ja die gleiche Rebsorte. Ich bin gespannt. Schau mal, was kommt.
Ich gehe jetzt bald erstmal.
Eier machen.
Nein, ich muss mich da vorbereiten. Ich habe am Wochenende wieder so ein Tasting. Steht hier gerade vor uns.
Ja, das ist ein bisschen beängstigend.
Ja.
Wohl dem, der dabei ist. Besser kann man Burgund nicht trinken. Zumindest größer.
Geht schon.
Ja, geht immer. Minimaljustierung geht immer.
Nur die Frage, ob man das Haus verpfänden möchte.
Ja, das ist wahrscheinlich die bessere Frage.
Da an der Stelle ganz lieben Dank, dass es immer noch ein paar so Verrückte gibt, die sowas möglich machen. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe an sowas wie Bodega La Senda genauso viel Spaß.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Wein des Volkes.
Du meinst Conti?
Ja, ja, auf jeden Fall auch.
Ist tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Domains sehr preisstabil. Ich glaube, das kann man nach wie vor nirgendwo so fair trinken wie hier bei uns.
Das glaube ich auch. Da bin ich mir ziemlich sicher.
So ein Latache für 1500. Ja, bevor ich das jetzt für ein Kloster Schack von Rousseau ausgehe.
Absolut, da sind wir uns eh einig. Da sind wir uns eh einig.
Auch ein schöner Wein, aber...
Kann da nicht mitspielen.
Meine ersten Rousseau habe ich so für 200 Mark getrunken. Nee, es waren auch schon Euro.
Schöne Zeiten. Ja, in diesem Sinne. Was liegt dir noch was auf dem Herz?
Ja. Wir würden gerne unsere Facebook-Gruppen auf WhatsApp umziehen. Und da lasst uns doch mal wissen, also schreibt uns gern persönlich an, gern per WhatsApp direkt.
Schlau.
Ob euch das auch taugt, dass wir das einfach so in ein Medium machen, wo ich nicht irgendwie reingucken muss, sondern wo ich eh die ganze Zeit drauf schaue.
Direkt aufs Handy, genau. Und dann kommt ihr auch deutlich schneller an die Angebote ran, das macht ja vollkommen Sinn.
Und dann können wir die Facebook-App, die Handy so langsam macht und so, vielleicht auch mal löschen.
Ja, ich kaum mehr welche auf Facebook. Ja. Bei mir wird es auch immer weniger. Gut, das ist cool. Ich glaube, das kriegen wir hin.
Cool.
Dann wünsche ich euch ein schönes Frühjahr, hoffentlich bald kommendes.
Beim nächsten Mal ist meine Stimme auch zurück, dann schreie ich euch wieder an.
Und ich klinge nicht wie so ein Nasenbär. Ist halt manchmal so. Aber am besten, wenn es beide sind, dann nervt es halt nur einmal. Ne? Schönes Wochenende jetzt und bis bald, bis nächsten Monat. Und ja, da kommt auch was Nettes. Ja, es ist in diesem Podcast gefallen, mehr sagen wir nicht. Bis dann.
Und jetzt nicht Conti.
Leider nicht. Tschüss.